Schön, wieder mal bei euch zu sein.
Mit Pfingsten ist das ja immer so ein bisschen schwierig. Das fängt schon an beim Glaubensbekenntnis, wenn wir an den ersten Block denken, wo über Gott den Vater die Rede ist, da wird manches erklärt, wie das ist. Wenn wir dann weitergehen an Jesus Christus, dann ist sehr viel erklärt, alles, was wichtig ist. Und wenn wir dann an den dritten Reich gehen, da steht dann nur noch, ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann ist schon aus die Maus. Da wird gar nichts weiter erläutert. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig. Denn ist er nun wichtig? Gehört er nun dazu oder doch nicht? Es wird einfach so in den Raum hineingestellt. Und wenn wir versuchen, ein bisschen darüber nachzudenken, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass vieles so Spektakuläres da sich ganz schnell in den Vordergrund drängt. Und wenn wir versuchen, mal genau hinzugucken, dann entdecken wir, das gehört zwar dazu, ist aber wohl doch nicht so das ganz Entscheidende. Es gibt einen Text, den wir mit Sicherheit alle kennen, der die Brücke schlägt von dem Weggang Jesu Christi zu dem, was wir Pfingsten nennen. Ich lese ihn nach einer vielleicht etwas ungewohnten Übersetzung, David Stern, aus Johannes 16 von Vers 5 bis Vers 15, wo es heißt: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Nicht einer von euch fragt mich, wohin gehst du? Stattdessen seid ihr, weil ich diese Dinge zu euch gesagt habe, überwältigt von Kummer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Nutzen, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht ginge, würde der Tröster und Ratgeber nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch schicken. Wenn er kommt, wird er aufzeigen, dass die Welt im Unrecht ist. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, weil die Menschen ihr Vertrauen nicht auf mich setzen. Über die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Über das Gericht, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus sprechen, sondern wird nur sagen, was er hört. Er wird euch auch die Ereignisse der Zukunft ankündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn er wird empfangen aus dem, was mir gehört, und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem empfangen wird, was mir gehört. Und es euch verkünden wird. Da ist gar nichts Spektakuläres dabei. Da ist natürlich der Bericht aus der Apostelgeschichte schon mal viel, viel begeisternder. Nicht? Da sind Menschen, so eigentlich ganz einfache, die auf einmal eine spezielle Fähigkeit bekommen. Und wenn dann das Ergebnis ist, an dem Tag 3000 Leute dazu. Ich gehe mal davon aus, das ist etwas, was uns nicht nur fasziniert, sondern was wir uns eigentlich auch wünschen. Dass Gottes Geist so wirkt, dass Menschen Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Und dann in so einer Masse. Wenn wir uns das nur mal versuchen, so ein bisschen vorzustellen, das ist ja nun wirklich der Hammer. Ne? Da reden diese 12 Leute in 15 verschiedenen Sprachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gezählt habt. Es wird ja in mehr Sprachen gehört, als wir als Leute reden. Vielleicht ist es dann auch gar nicht das Sprechen, das Besondere, sondern das Hören. Ich weiß es nicht. Und dann geht da eine Bewegung durch die, die da stehen und zuhören. Und die haben sich ja nicht mal entschieden, bei einer Evangelisation zu erscheinen. Die wurden ja überrumpelt. Und dann bricht bei denen was auf, dass man eigentlich nur staunen kann. Das ist etwas, was wir uns oft so vorstellen. Und wenn wir auf das hören, was Jesus hier sagt, über das Kommen oder das Geschicktwerden seines Geistes, dann ist das so unspektakulär. Aber dann ist es eigentlich das, was wir durch die Zeiten hindurch eigentlich als das beständige Handeln Gottes durch seinen Geist entdecken und sehen. Und vielleicht können wir es einfach mit dieser Aussage so zusammenfassen: Gott will mit uns reden. Das ist das, was nach dem, was Jesus hier sagt, die Hauptaufgabe des Geistes Gottes zu sein scheint. Gott will mit uns reden. Und er gibt ja einige Ziele hier an. Ich fange mal hintenrum an, thematisch und nicht in der Reihenfolge der Verse. Gott will mit uns reden, und das heißt zuerst über sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, wenn wir so über die vergangenen, doch, das sind schon mindestens 2 Jahrhunderte, nachdenken, wo hat das in Häkchen theologische Denken immer angesetzt? Beim Menschen. Und das Wort Gottes setzt genau andersrum an. Wenn wir an den Anfang gehen, dann steht da einfach: im Anfang schuf Gott. Und das wird einfach vorausgesetzt. Und auch im Wort Gottes entdecken wir dieses, dass es zuerst bei Gott anfängt. Und deshalb will ich auch damit anfangen. Gott will mit uns reden, und das heißt zuerst einmal über sich selbst. Ohne uns zu erklären, woher er kommt, warum er da ist, sondern einfach nur: ich bin der, der ich bin da. Hier in diesem Text sagt Jesus das so: er wird kommen, um mich zu verherrlichen. Was heißt das, Jesus verherrlichen? Das heißt doch, in erster Linie ganz deutlich zu machen, wer dieser Jesus ist. Nicht ein Vorbild. Nicht ein guter Mensch, nicht ein besonders begabter Lehrer, nicht ein besonders kluger, der Dinge durchschauen kann, die andere das nicht so gut hinkriegen, sondern dieses ganz einfache: dieser Jesus, mit dem wir es zu tun haben, ist der lebendige Gott. Dieser Jesus ist der, der der Herr ist über alles. Dieser Jesus ist der, was dann an späterer Stelle, wenn wir an den letzten Abend, den er gemeinsam in relativer Ruhe mit seinen Schülern, die wir die Jünger nennen, verbracht hat, da heißt es dann an einer Stelle: und als er den Lobgesang vollendet hatte, in der alten Luther-Übersetzung, wie fängt die an? Gepriesen sei Gott, der Ewige, der König ist über alles. So fängt dieser Lobgesang an. Das ist das, was der Heilige Geist uns als erstes, denke ich, überhaupt deutlich machen will. Und das nicht nur einmal. Manches Mal haben wir ja so den Eindruck, das ist erledigt. Wenn wir das begriffen haben, Jesus ist der Herr, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir sagen: jawohl, mit diesem Jesus wollen wir leben, damit ist das nicht gegessen. Nein, das ist etwas, was wir immer wieder nötig haben, dass der Geist Gottes uns diesen Jesus wirklich groß macht und uns auch zeigt als der, der er ist, nämlich der Herr über alles. Gepriesen sei der Name des Ewigen, der der Herrscher, der König ist über alles. Und dieser Ewige, der hat einen ganz konkreten Namen für uns: Jesus. Jesus ist der Herr über alles. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und zu dem Unsichtbaren zähle ich diese ganz kleinen stacheligen Tiere da auch, die uns im Moment zwingen, da den Gesichtslappen aufzusetzen. Auch darüber ist Jesus der Herr. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Das ist wichtig, dass uns der Geist Gottes immer wieder auch daran erinnert. Und nicht nur so, ja, haben wir schon mal gehört, sondern dass er das wirklich deutlich macht. Und wenn wir zu einer dieser Auswirkungen von dem Tag, den wir Pfingsten nennen, denken, dann ist das das. Ich als einzelne Person, genauso wie diese gesamte Welt, bin nur in der Hand Gottes. Nichts anderes. Ich bin nicht ausgeliefert. Weil dieser Jesus wirklich der Herr ist. Und da kommen wir zu dem anderen, dass die Allmacht Gottes, wenn wir so die letzten 2, 3 Verse aus unserem Text nehmen, dass die Allmacht Gottes diesem Jesus übertragen worden ist. Er bleibt der Herr. Egal, was um uns herum geschieht, egal auch das, was in unserem persönlichen kleinen Leben geschieht, egal, wie es uns an vielen Punkten vielleicht auch geht, egal, ob wir fröhlich sind oder ob wir leiden, er bleibt der Herr und er lässt sich das nicht aus den Fingern nehmen. Jesus, als der, der alle Macht in den Händen behält, weil er Gott ist. Und das führt dann auch ganz automatisch dahin, wo wird die Allmacht Gottes am sichtbarsten und am deutlichsten? Wenn wir da so mal durchgehen würden, ich denke, es kommt dann auch sehr schnell dazu, dass wir auch da an spektakuläre Dinge denken. Und die sind es gar nicht. Das ist gut. Und das tut uns auch gut, wenn wir so etwas auch mal sehen, wenn wir sowas auch mal mitkriegen, wenn da etwas passiert, wo unsere gesamte Erklärungsmöglichkeiten einfach aufhören. Wenn das geschieht, wenn das sichtbar wird, was wir als Wunder bezeichnen. Da will ich gar nichts dagegen sagen, aber ich denke, die Allmacht Gottes wird an einem Punkt noch sehr viel größer. Wenn wir so durch die Schriften des Neuen Testamentes durchgehen, da gibt es ja diese Aussagen, er, Christus nämlich, ist das Geheimnis Gottes. Er, Christus nämlich, ist die Weisheit Gottes. Er, Christus nämlich, und wir haben etliche Begriffe, wie Jesus dann auch nochmal bezeichnet wird. Ich will mal bei diesen ersten beiden so ein bisschen stehen bleiben. Allmacht Gottes, die Größe Jesu wird sichtbar an dem Punkt, wo er als Weisheit Gottes auftritt. Was ist Weisheit Gottes? Und da gehe ich gar nicht zur Allwissenheit Gottes hin, der alles durchschaut, sondern die Weisheit Gottes konzentriert sich, glaube ich, im Wesentlichen an dem Punkt, dass er ein unlösbares Problem lösen konnte. Etwas, was nicht zu lösen war, hat er gelöst. Nämlich diese Spannung zwischen seiner Heiligkeit, die alles vernichten muss, was nicht zu ihm passt, und seiner Liebe zu den Leuten, die da diametral gegenüberstehen, nämlich uns. Wie kriegt man das hin, dass man die Heiligkeit Gottes zusammenkriegt mit seiner Liebe? Die Heiligkeit Gottes sagt, alles, was nicht heilig ist, muss vernichtet werden. Haben wir schlechte Karten? Betrifft uns alle, ohne Ausnahme. Und die Liebe Gottes sagt, die, die ich geschaffen habe, die will ich erhalten. Wie ist das zu lösen? Gut, wir wissen das. Wir wissen das aus dem Wort Gottes. Wir wissen das auch, weil es der Geist Gottes immer wieder auch deutlich macht, nämlich in diesem einen Punkt, wo dieser Jesus sich der Heiligkeit Gottes ausgesetzt hat, sich hat schlagen lassen. Darf ich das so sagen? Sich auch hat vernichten lassen. Und dem Zorn der Heiligkeit Gottes war Genüge getan, um denen, die das verdient hätten, denen, die eigentlich dort hätten gestraft werden müssen, in einer unbegreiflichen, unvorstellbaren Zuwendung, die wir Liebe nennen, zu begegnen. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das nicht begreifen. Ich kann das auch nicht mal erklären, wie das funktioniert hat. Dazu bin ich zu blöd. Ich kann das nicht begreifen. Ich kann nur auf das hören, was an dem Punkt der Geist und das Wort Gottes sagt. So ist es. So ist es. Begreifen kann ich das nicht. Und es ist im Endeffekt etwas, wo eine scheinbare Ungerechtigkeit ja sowas von greifbar wird. Denn es ist ungerecht, jemanden, der nichts getan hat, was hinter die Ohren zu geben. Und den, der das eigentlich hätte verdient, laufen zu lassen. Am Kreuz. In der Herrlichkeit, die wir bei Jesus sehen, wird etwas deutlich, auch ein Stückchen, ja, lasst es mich mal vielleicht auch theologisch falsch so sagen, von der Ungerechtigkeit Gottes. Er straft den, der von keiner Sünde wusste. Damit die, die willentlich, wissentlich, mit großer Freude sich gegen diesen Gott gestellt haben, frei ausgehen können. Und wenn Johannes am Anfang seines Evangeliums schreibt, das ist ja, wenn wir das Ganze so lesen, was dann im Evangelium aufgezeigt wird, das ist ja fast wie der blanke Hohn. Wenn er sagt, und wir sahen ihn in der Herrlichkeit. Da wird eigentlich im Evangelium nicht viel von sichtbar. Außer, ich fange an zu begreifen, dass die Herrlichkeit Gottes da sichtbar wird, wo dieser Gott selbst sich festnageln lässt, durch und auf unsere Schuld. Da wird Herrlichkeit sichtbar. Da wird Größe sichtbar. Und wenn es später im Neuen Testament einmal heißt, dann denke ich, da hat der Paulus was ganz Wesentliches begriffen. Nein, ich will ihn nicht klein machen. Aber wenn er sagt zu den Korinthern, als ich zu euch kam, wollte ich nichts anderes wissen als Christus den Gekreuzigten. Der hat schon ein paar Sachen mehr gewusst. Aber die verschwanden einfach hinter dem Ganzen, was das Kreuz Christi ausmacht. Und wenn wir von Herrlichkeit Jesu reden, wenn es darum geht, diesen Jesus zu verherrlichen, dann heißt das immer auch sein Kreuz mit allem, was dazugehört. Und ich denke, wir werden niemanden finden, der das wirklich durchschauen kann, was das im Endeffekt und in der Konsequenz bedeutete. Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, dann reden wir von diesem Gott, der sich ans Kreuz hat festnageln lassen. Das ist Herrlichkeit. Auch wenn das so ganz anders aussah. Wie es an anderer Stelle, die, die mich sehen, die schütteln den Kopf und sagen, das ist ja wirklich das Allerletzte, was wir da jetzt sehen. Nein. Nein? Doch, es ist das Allerletzte. Es ist das Letzte, was Gott zur Sünde des Menschen zu sagen hat. Mehr gibt es nicht. Und das ist Herrlichkeit. Von dem Petrus an anderer Stelle schreibt, ich sage es mal so ganz salopp, dass sich selbst die Engel im Himmel aus dem Fenster hängen, weil sie das sehen wollen. Weil sie das sehen wollen, weil sie das selber auch nicht begreifen können, nicht mal die. Das ist Herrlichkeit. Wenn wir vom Handeln des Geistes Gottes reden, dann heißt das, Gott will mit uns reden über sich selbst. Da fängt es an. Und es geht weiter, Gott will mit uns reden über uns. Wir Menschen sind ja ganz komische Gebilde. Wir können fast alles. Das sagt Gott schon da, wo die, die vor uns da waren, diesen riesen Turm gebaut haben. Klammer auf, es gibt neue archäologische Entdeckungen, wo man sagt, das ist wohl das Fundament des echten Turms von Babel. Wo Gott sagt, wenn ich denen jetzt nicht ein bisschen durcheinander bringe, also die Sprachen verwirre, dann wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Ja, wir Menschen können fast alles. Und positiv ist es dann nochmal in den Psalmen zusammengefasst, er hat uns gemacht, ein kleines bisschen geringer als ich selbst. Ja, wir können fast alles. Nur wir verstehen uns selbst nicht. Wir begreifen so viel, wir können so viel erklären. Nur uns selbst begreifen wir nicht. Und wenn Jesus hier sagt, er wird mit euch reden über die Sünde, über Gerechtigkeit und über das Gericht. Und dann heißt es hier, wenn er kommt, wird er aufzeigen, dass die Welt im Unrecht ist. Im Unrecht, das heißt, wir Menschen begreifen die Dinge nicht richtig, wie sie zusammenhängen. Es sei denn, der Geist Gottes redet mit uns darüber, weil der den Überblick hat und dann wird als erstes dieser Begriff da reingeworfen über die Sünde und erklären tut Jesus das so, weil die Menschen ihr Vertrauen nicht auf mich setzen, sondern auf alles Mögliche. Auf das, was sie können, auf ihren Intellekt, auf manche merkwürdigen Dinge, die immer nebulöser werden. Und sie bleiben im Endeffekt bei sich stehen. Nicht umsonst taucht diese Mahnung im Alten Testament immer wieder auf. Es vertraut nicht auf euren Verstand. Das heißt nicht, dass wir uns doof benehmen sollen. Denn an anderer Stelle heißt es, seid nicht wie die dummen Tiere. Gebraucht euren Verstand. Ja, wir sollen ihn gebrauchen, aber nicht drauf vertrauen. Da ist der springende Punkt. Wir kriegen das hin. Wir kriegen die ganze Kiste wieder aus dem Schlamassel herausgeholt und das ist so menschlich, das ist von Anfang an schon da, wenn wir daran denken, wie die Eva ihren ersten Sohn aufgezogen hat, wo sie sagt, das ist der, der den ganzen Karren wieder aus dem Dreck zieht, den wir reinfahren. Nein, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Es gibt an diesem nur diesen einen Punkt. Sünde. Nicht im moralischen Sinne, der ist hier gar nicht angesprochen, sondern als Zustandsbeschreibung. Ich vertraue mir, anstelle, dass ich dem lebendigen Gott vertraue. Und wenn wir ganz ehrlich mit uns umgehen, entdecken wir, denke ich auch, das betrifft nicht nur andere Menschen, das hat auch was mit uns selber zu tun. An wie vielen Punkten ist das so, dass wir uns selber, unseren eigenen Können, unserem eigenen Gutsein mehr vertrauen als dem lebendigen Gott. Und auch das gehört dazu. Darüber will Gott durch seinen Geist mit uns reden. Ganz individuell. Und das passiert so schnell. Dass dieses einfach kommt, weiß ich schon. Kriege ich hin. Und manches Mal wirkt sich das sogar aus, wenn wir beten. Wenn wir Gott nämlich sagen, wie er das zu tun hat. Denn wir wissen das ja. Und das klappt nicht. Und wenn wir an Pfingsten über das Handeln des Geistes Gottes reden, gehört auch das mit dazu, was es in dem Psalm immer wieder so heißt, überprüfe mein Herz, meine Nieren, wie ich es meine. Bin ich jemand, der dir vertraut, oder verlasse ich mich auf andere Dinge? Ich selbst in einem ganz, ganz kleinen Ding, oder mir ist das mal erschreckend bewusst geworden, wenn ich an die Zeit in Thailand denke. Ich habe viele Jahrzehnte mit schweren Migräneanfällen zu tun gehabt. Seit gut 2 Jahren ist das weniger, fast weg. Bin ich gar nicht traurig drüber. Und wenn ich dann in Thailand so einen Migräneanfall gekriegt habe, was habe ich gemacht? Ich habe gebetet. Und wenn das durch Termine oder sowas war, dass ich funktionieren musste und es nicht wegging, habe ich irgendwann auch eine Tablette genommen. Also mehrere. Nach der Seite hin. Nicht nur eine. Ich sage mal nicht, was für Dosen ich genommen habe, sondern dann würden die, die ein bisschen Ahnung von Medizin haben, mich wahrscheinlich gleich auf die Bahre legen. Dann komme ich nach Deutschland. Heimataufenthalt. Migräneanfall. Und ich nehme erst eine Tablette. Und wenn die nicht gewirkt hat, fange ich an zu beten. Das ist mir so erschreckend deutlich geworden. Gar nichts gegen Medizin und auch nichts gegen Beten. Aber ich habe gemerkt, auf einmal, hier in Deutschland habe ich die falsche Reihenfolge. Es geht nicht um das Entweder-Oder an dem Punkt, sondern es geht um die Reihenfolge. Da war Gott nur noch dafür da, falls die Tablette nicht gewirkt hat. Ich habe mich sehr erschreckt darüber. Es ist so sehr nahe, dass wir auf andere Dinge vertrauen, die uns im Endeffekt nur bedingt helfen können. Über die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe. Was ist Gerechtigkeit? Wir haben da auch oft so etwas Moralisches im Hinterkopf. Nein, Gerechtigkeit nach dem, was Jesus hier sagt, heißt doch das auch. Ich gehe dahin, wo ich hingehöre. Und wenn Jesus sagt, es ist gerecht, dass ich wieder gehe, dann heißt das doch, er geht dahin, wo er hingehört. Und da sind wir auch wieder ganz dicht bei uns. Was meint Gerechtigkeit Gottes zu uns? Nicht, dass wir auf einmal ein tadelloses Leben haben, auch wenn wir uns das wünschen, auch wenn wir danach streben, auch wenn wir das wirklich leben wollen, und das unterstelle ich jedem von uns. Nein, das heißt ja auch, ich gehe dahin, wo ich hingehöre. Im Psalm 116, Vers 15, ich hoffe, der, den ich dazu beauftragt habe, der hält sich daran, das ist der Text für meine Beerdigung, für die Andacht. Das Sterben seiner Gerechten ist köstlich in den Augen des Ewigen. Jetzt kommt der, egal wen es betrifft in dem Fall, endlich zu mir nach Hause. Das ist Gerechtigkeit, dass der mit diesem Gott in dieser Welt lebte, auch dahin kommt, wo er hingehört, nämlich zu diesem Gott. Und über die dritte Aussage will ich da gar nicht viel sagen, das Gericht. Das heißt, der mit den 5 Buchstaben, wo die 2 A's drin sind, der liegt längst am Boden. Der blafft noch, der beißt auch noch, der ist immer noch unausstehlich, ohne das Mittelalter zu bemühen, stinkt immer noch nach Schwefel. Aber der liegt am Boden. Der ist schon erledigt. Hier wird nicht von Zukunft geredet, da wird von Gegenwart zur Zeit Jesu geredet. Der ist schon erledigt. Und ein weiteres: Gott will mit uns reden über unser Heil, über unsere Rettung. Jesus sagt hier über die zukünftigen Dinge, und daraus ergibt sich dann ja auch eine Frage. Da oben hängt mein Feind. Wer hat das Recht, und ich bleibe mal bei diesem Wort, in den Himmel zu gehen? Eigentlich niemand. Wer hat das Recht, in den Himmel zu gehen? Und dann haben wir da eigentlich sehr deutlich formuliert in dem 24. Psalm diese Aussage: Der, der nach ihm fragt, der, der sein Antlitz sucht, denn der ist der, der reine Hände hat, weil nicht wir sie in Unschuld gewaschen haben, sondern Jesus sie in seinem Blut gewaschen hat. Der, der lauteren Sinnes ist. In anderen Übersetzungen heißt es, der, der ehrlich vor seinem Gott ist. Und auch das ist etwas, was der Geist Gottes in uns wirken und schaffen will, dass wir ehrlich vor unserem Gott sind. In beide Richtungen. Das eine, das, was wir tun, ist das, was wir denken. Und umgekehrt, das, was wir denken. Und das, was wir glauben, ist auch das, was wir tun. Diese Nicht-Diskrepanz, die dazwischen liegt. Und dann dieses, wie es in dem Psalm 24 weiter heißt, der nicht zu Falschem hebt seine Seele. Das ist eine merkwürdige Formulierung, die auch so aus dem Hebräischen kommt. Aber stellen wir uns das mal bildlich vor. Seele, das ist das, was mich in meiner Person ausmacht. Das ist das, was dich, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, wenn ich darf, dich zum Willi Neureder macht. Das ist ja nicht dein Körper. Das ist ja nicht das, was du gelernt hast. Sondern das ist das, was Gott als die Person, die du bist, geschaffen hast. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich dich jetzt namentlich als Beispiel genommen habe. Danke für deine nachträgliche Erlaubnis dazu. Der seine Seele, also das, was ihn als Person ausmacht, nicht zu Falschem hinhebt. Oder wie es in der alten Luther-Übersetzung heißt, der sein Herz nicht gibt für Lug und Trug. Nicht zu Falschem seine Seele hinhebt, sondern einfach bei dem bleibt, was Gott sagt. Mehr ist es gar nicht, aber auch nicht weniger. Jawohl, die Hauptaufgabe des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes, scheint es nicht zu sein, für spektakuläre Erfahrungen zu sorgen. Es kommt auch, ist auch okay. Aber es bleibt dann doch das Besondere, das Normale ist, Gott will mit uns reden, über sich selbst. Indem er sagt, ich bin der, als der ich mich in meinem Wort offenbart habe. Er will reden mit uns, über unseren Zustand. Und das heißt auch, er ist der, der mit uns so redet, dass wir wachsen können hin in das Bild, das Gott sich von uns gemacht hat und was er sehen will. Und er will reden auch darüber, über unser Heil. Und das schließt die ganze Zukunft mit ein. Und wenn wir manches Mal so denken, es kommen schlimme Zeiten auf diese Welt zu, dann sagt Jesus, und wenn ihr das seht, fangt an, euch zu freuen. Denn es ist völlig egal, was kommt. Nein, ist nicht völlig egal, aber ich sage das jetzt mal so salopp. Es ist völlig egal, was kommt. Das Wichtige ist, ich komme, sagt Jesus. Und ich komme, dass ihr bei mir seid. ohne eine weitere Beschränkung. Auch das ist Pfingsten. Auch das ist das, was der Geist Gottes an uns, mit uns und in dieser Welt tun will. So, jetzt gibt es ein nächstes Lied, wenn ich es richtig in Erinnerung von dem Zettel habe. Ist gut, so einen Zettel zu haben, dann weiß man, was dran ist.